Ja, hallo, wo seid ihr denn hier gelandet? Seid ihr Routinetäter oder seid ihr neu? Ganz egal, ich sag euch, hier seid ihr richtig. Willkommen im Dschungel. Willkommen zur Folge 294. Wir nähern uns der 300. Unglaublich. Ja, was so lange währt, das kann nur gut sein, nicht wahr? Spritti?
Hallo und guten Abend, Tag, Morgen, Mittag. Hallo Apfelkern, hallo Hörer.
Hallo Spritti. Ja, wir hatten Feedback. Nachdem wir ja in der letzten Folge quasi Feedback gebettelt haben, kann man das so sagen?
Ja, haben wir Feedback bekommen auf Instagram?
Ja, da war ich ja auch total fasziniert, dass das funktioniert. Und zwar von B 0807. Ach, ist immer so blöd, wenn man so einen Nutzernamen hat, die nicht sofort lesbar sind. Irgendwas macht man halt immer falsch, ne? Ja, jedenfalls hat sie geschrieben, dass sie uns einen kleinen Kommentar zur Sendung hinterlassen möchte und seinen Podcast wirklich gerne hört und die Mischung aus News und Freizeit mag. Puh, mal wieder Glück gehabt.
Ja.
Und jetzt kommt's, Bezug zur letzten Folge. Wir haben ja was gelernt über den Inselaufstand, ne?
Genau, auf Texel.
Auf
Auf
Texas.
Texa.
Auf Texas. Ja, nee, Texas reimt sich auf DLF Nova, deshalb. Wenn man liest und spricht gleichzeitig, das ist nicht gut. Auf Texel, hatte sie schon mal was gehört? Sie wünscht uns eine schöne Zeit und freut sich auf den nächsten Podcast, den wir hiermit offiziell produzieren. Ja, danke
Das
schön.
hatte ich übrigens auch, als ich nach dem Inselaufstand gegoogelt habe, habe ich, also ich meine, so viele Treffer gibt es hier dann auch nicht. Und dann habe ich auch den Podcast von Deutschlandfunk Nova gefunden, wo der auch schon ein paar Jahre alt ist, aber wo auch über den Inselaufstand auf Texel berichtet wurde.
Ja, Dinge, die lange währen, müssen gut sein, haben wir doch eben gerade gesagt. Weißt du, wer auch schon lange dabei ist? Madonna. Die ist kürzlich 60 geworden. Sage und schreibe 60. Und irgendwie kam das für mich ganz unerwartet. Also nicht, dass ich dachte, die wäre 25, aber ihr Image, dass sie jünger ist, ist bei mir sehr gut angekommen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir war. Ja.
Ja gut, die Sache ist halt, ich kenne sie ja schon länger als du, was meinem Alter geschuldet ist. Und dadurch ist mir schon klar, dass sie halt älter geworden ist, weil die war halt damals, also nicht alt, aber die war damals schon älter als ich. Und ist es jetzt immer noch, also ist sie jetzt schon viel älter. Ja. Madonna ist ja übrigens, was ja viele nicht wissen, ein Künstlername. Und eigentlich wurde sie ja geboren als Madonna. Ich habe immer gedacht, Madonna wäre ein Künstlername. Also ich wusste, dass sie Ciccone oder Ciccone oder so ähnlich mit Nachnamen heißt.
Und ich glaube irgendwie Louise, Madonna, Chi-Chi-Chi.
Aber Madonna ist wirklich auch ihr richtiger Vorname. Sie heißt Madonna Louise Ciccone, Ciccone. Nach ihrer Firmung Madonna Louise Veronica Ciccone.
Tja, du musst deinem Kind halt den richtigen Namen werden, dass es auch ein guter Star werden kann. Ich bin trotzdem beeindruckt, wie aktiv sie eigentlich noch ist in der Szene. Jetzt vielleicht nicht mehr so stark und wild auf der Bühne, obwohl sie das auch versucht, sondern im Hintergrund mit irgendwelchen Charity-Sachen und humanitären Aktionen. Für mich ist es zwar ein bisschen zu bemüht, dieses ewig junge Klischee zu bedienen, aber trotzdem ist es halt ein tolles Beispiel, wie man mit Ernährung und Sport irgendwie lange fit bleiben kann. Klar, du hast als
Und Geld und
Normalsterblicher,
Zeit.
ich wollte schon sagen, du hast als Normalsterblicher nicht so viel Zeit und Geld, dir den privaten Trainer und wahrscheinlich Koch, der dir alles nur hinstellt, zu leisten, aber die sieht schon noch echt gut aus, ne? Vielleicht ist es Photoshop, aber selbst wenn es irgendwelche Fotos sind, so von wegen, sie holt sich gerade einen Kaffee und läuft nur rum, da sieht sie halt ein bisschen faltig aus und sehnig und so, aber
Gut, ich meine, sie ist halt auch
gutes
60, aber
Alter.
ich denke schon, dass da viel, also noch, ob da jetzt Photoshop hin oder her, glaubt, die ist noch, also wenn ich noch halb so fit bin, wenn ich 60 bin, ist, ja.
Ja, Ich bin beeindruckt.
Wenn ich halb so fit jetzt wäre.
Ah. Ja, und anlässlich des Geburtstags gab es da jede Menge Karriere-Rückblick, Video-Kompilationen und so weiter. Fand ich ganz spannend zu sehen, auch mit dem Stilwechsel. Und sie ist aber noch total dabei. Aretha Franklin ist verstorben. Und sie hat auch der natürlich ein Tribute gemacht, wie man das halt so macht als Überlebender.
Aber so ein bisschen umstritten, ne? Die hat auch irgendwie bei den VMAs eine Rede gehalten, die nicht ganz so gut angekommen ist, weil sie sich mehr um sich gedreht hat und eigentlich gar kein Tribute sein sollte.
Genau, weil sie nur so erzählt hat.
Nur die Überschriften.
Weil sie quasi erzählt hat, wie Aretha sie beeinflusst hat und am Ende hat sie über sich gesprochen. Das ist ja immer das beste Tribute. Weil sie hat dann so erzählt über ihre eigenen Karriere-Werdegänge und wie sie letztendlich Franklin inspiriert hat, aber so richtig viel mit der Aretha hatte ihre Geschichte dann gar nicht zu tun. Egal. Ja. Das war es eigentlich schon zur Madonna. Vielleicht müsste man jetzt sich nochmal beeilen, die live zu sehen, wenn man das machen will. Ganz viel frischer wird die ja nicht mehr.
Ja. Ne?
Okay. So viel dazu. Jetzt,
so viel dazu.
Jetzt zu weiteren aktuellen Themen.
Genau. Nur ganz kurz. Hey Jude. Kennst du Hey Jude? Von Beatles?
Hey Jude. Don't take it back. La, 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 la. Wir sollten nicht singen. Spritti, wir verlieren Hörer. Das ist eine ganz schlechte Idee.
Okay, okay.
Bloß auf.
Okay. Ich habe letztens gelesen, das wäre der erfolgreichste, beliebteste Beatles-Song und ich habe auch von anderen gehört, ne, das wäre so ein super Song und ich kann den ja auf den Tod nicht mehr hören. Und jetzt kommt's. Das Problem ist, es gibt eine lokale Mainzer Band, er heißt The Boomchecks, das ist so eine Comedy-Rock-Truppe, die halt wirklich nur in Mainz und näherer Umgebung bekannt ist. Und bei denen war ich früher oft auf Konzerten und die haben gegen Ende immer Hey Jude gespielt, als Cover. Und sowas von lange. Also so Hey Jude konnte dann 10 Minuten lang gehen. Wo immer dann nur diese Phase kam. Hey Jude. Ständig. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie es im Original gesungen haben oder ob sie eine deutsche Coverversion gemacht haben. Ist ja auch egal.
Das heißt auf Deutschland, hey, Heinz.
Und seitdem, ich kann ich das Lied nicht mehr hören. Das heißt, es mag ja wirklich so ein tolles Lied sein, aber es wurde mir halt einfach dadurch total versaut. Ist mir nun mal so jetzt aufgefallen, als ich das überall gelesen habe, dann habe ich gedacht, boah, das ist doch so nervig. Aber das ist halt nur nervig, weil ich halt das da so oft gehört habe, so lang, so ausführlich. Deswegen kann ich es gar nicht mehr schätzen.
Tja, die zwei Lieder, die...
Ja.
Ja? Die zwei Lieder, die mich wirklich immer ankotzen, habe ich dir das schon mal erzählt? Komm, Sprit, zumindest den einen. Tipp, okay. Weihnachten.
Last
okay.
Christmas?
Nö, finde ich ganz gut. Ne? Little Drummer Boy. Ich hasse dieses Parampa-Pam. Nee. Also, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe auch keine lokale Band, die das im 10-Minuten-Format darbietet. Es ist einfach furchtbar. Und ansonsten 99 Luftballons von Nena. Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht mich auch einfach nur nervös. Fluchtinstinkte. Ich muss da immer spontan auf Klo, wenn bei irgendwelchen Disco-Sachen dieser Song kommt, wo ich mir denke, wo sind wir denn jetzt abgerutscht?
99 Luftballons sind schon ein cooles Lied in der erfolgreichen Story. Aber ja, das war halt populär, als ich ein Kind war. Ne? Das habe ich von klein auf gehört, damals schon überall und so. Und deswegen ist jetzt auch so, oh, ich kenne es halt intensiv, brauche ich nicht hören. Was Weihnachtslieder angeht, habe ich eigentlich mit keinem Problem. Vielleicht höchstens mit dem, wo mir gar nicht der Titel einfällt, was Mariah Carey so singt. Weil ich Mariah Carey...
All I Want for Christmas.
Ja, All I Want for Christmas. Ich kann mir Mariah Carey irgendwie nicht geben. Ich habe ein Problem mit deren Stimme, mit deren Gesang. Keine Ahnung. Also es liegt da nicht explizit an dem Lied, sondern an der Interpretin.
Tja. Ja. Tja, wir haben Neuigkeiten rausbekommen auf Twitter. Hast du das gesehen?
Nee.
Zum Thema Feedback. Und zwar hat uns Pendolina. Ich hab's heute mit Endung auf A, ne? Spritter? Ja. Pendolino hat uns Ebola-News geschickt, denn wir sind ja auch der Ebola-News-Podcast. Es gibt einen neuen Ausbruch von Ebola im Osten von Kinshasa. 8 Millionen Menschen bedroht. Hui, sie versuchen es wieder mit einem Impfstoff.
Was sagen wir dazu?
Bye bye Ebola.
Wir hätten gerne. Wir bräuchten auch noch so einen Gegenpart zu Bye bye Ebola, so ein Well, sad to say, but Ebola is back. Guess who's back? Ja. Derzeit 102 Erkrankte, weitere unter Beobachtung, 54 verstorben und die warten halt, was sich noch so zeigt. Es ist interessant, dass darüber gar nicht so viel berichtet wird. Es ist nicht so das perfekte Sommerthema, es ist irgendwie gerade.
Nee, und es betrifft halt auch nur Schwarze.
Ja, in der Zeitung steht halt viel mehr über Orange und wie man sie dem Amt enthebt und welche ehemaligen Vertrauten jetzt plötzlich nicht mehr Vertraute sind.
Klingt jetzt hart und ist scheiße, aber es ist halt so, ne? Das betrifft halt. Also es hat jetzt nicht nur was mit Weißen zu tun, es ist halt in Entwicklungsländern und so und es ist dann nicht so relevant und auch nicht so, sterben halt mal 100 mehr oder weniger, kommt es nicht so drauf an, ist nicht so relevant.
Ja, irgendwo so. Habe ich auch mal gehört, es gibt so viele Schwarze, das passt doch schon, wenn man die, sagt mir auch so, hallo, das sind auch Menschen, was heißt auch Menschen, das sind Menschen.
So dumme rassistische Scheiße, da kann ich mich echt drüber aufregen.
Ja. Die können ja auch nichts dafür. So, okay. So viel dazu. Es gibt Ebola. So ein Mist. Danke, Pendolino. Jetzt einfach mal weiter mit unserem Kompetenzthema. Also es ist heute alles sehr zusammengestückelt, oder?
Ja, das klang gerade eben so komisch, wenn wir zusammengefügt haben. Es gibt Ebola. Super. Danke, Pendolino.
Es ist halt wie, es gibt heute Pommes. Rot-Weiß mit Möhrchen.
Danke, Merkel. 1-1-1. jetzt mit was anderem weiter.
Seriöse Themen, von denen wir Ahnung haben. Murmeln! Und zwar habe ich einen YouTube-Kanal entdeckt, der Murmelrennen macht. Okay, du denkst so, wen über 5 interessiert das noch? Wow, wow, wow. Lehn dich zurück und guck dir mal ein Video von Jealous oder Jelly's Marble Runs an. Das ist ein Kanal mit aktuell, fast 500.000 Abonnenten, fast. Die letzten 8.000 sammeln sie noch, bis die Folge live geht. Und es sind zwei Niederländer, die Marble Rallies machen, also Murmelrennen. Sie bauen ganz ausgefeilte Bahnen auf, entweder durch den Sand oder durch Lego-Teilchen auf irgendwelchen selber gestapelten Bahnen und lassen dann die Murmeln rennen. Und die Murmeln sind nicht einfach nur irgendwelche Murmeln, sondern quasi Designer-Murmeln. Und zu Beginn der Videos werden immer eingeblendet und dann zeigt man deren Namen, also irgendwie Snowballs, Rojo Rollos, Limas, Ball of Chaos, was auch immer. Und man kann sich im Vornherein seinen Favoriten aussuchen und dann zeigen die das Rennen. Und es ist alles sehr, sehr dynamisch gefilmt. Also man sieht den Start und dann kommentieren die mit, welcher die Führung übernimmt und die Grüne holt auf und versucht den Weg abzuschneiden. Nein! Und jetzt kommt, es ist einfach großartig, wie sie so etwas wie ein Murmelrennen zu einer wirklich spannenden Angelegenheit machen, dass man da sitzt und denkt, oh ja, los, grüne Murmel, auf die ich gesetzt habe. Und dann rollt die Murmel ins Ziel und ich weiß nicht. Es ist vielleicht ein bisschen infantil, aber es bereitet mir sehr, sehr viel Freude, die Murmeln auf den selbstgebauten Lego-Bahnen zu sehen und über irgendwelche Holzschienenrollen zu sehen. Oder dann gibt's auch so wirklich Olympiaden, Marvel, also Murmel-Olympiaden, wo sie dann verschiedene in Stufensystemen gegeneinander antreten lassen. Es ist wirklich großartig.
Okay, das klingt so merkwürdig, dass es schon wieder interessant sein könnte.
Ja, genau.
Als Kind hatte ich auch so eine Murmelbahn, so Plastikbahn, da konntest du dann so wie so eine riesen Rutsche bauen, also so aus Teilen, gab Röhren und Kurven und Geraden und sonst was. Und dann hat man oben die Murmeln rein und dann sind die diese Bahn lang gefahren.
Ja. Das fand ich. Aber jetzt, um dich komplett zu begeistern, es gibt auch ein Video, da haben die Fidget Spinner mit drin. Da müssen die Murmeln an denen vorbeirollen. Also es ist sehr, sehr kreativ gemacht. Ich finde, das ist großartig. Ich habe mir daraufhin eine BBC-Dokumentation über Murmeln angeguckt. Das war auch faszinierend. So von wegen, wie wird es hergestellt? Sie verdrehen verschiedene Glasstäbe und wie man dann in die runde Form drückt, so eine Metallgussform und wie man dann den entstehenden Nippel, wo die Murmel von ihrer Stange getrennt wurde, glättet und so. Es hatte Unterhaltungswert, wirklich. Und wenn man wollte, hätte man sehr, sehr viele der Dinge, die sie sagten, als sexuell auslegen können. Ich sag da nur, the senior blower is back at the glory hole. Ja, also Murmeln sind gar nicht so blöd, wie man denkt. Oder denken könnte.
Ja.
Gut.
Sagt dir Suat Abderrahim etwas?
Nee.
War gerade in den Nachrichten vor kurzem. Und auch da habe ich wieder nur die Überschrift gelesen, aber darum geht es mir eigentlich auch. Suat Abderrahim ist zur Bürgermeisterin von Tunis gewählt worden.
Okay.
Ist die erste Bürgermeisterin von Tunis. Ist Politikerin in Tunesien, ist in der Partei Ennahda, ist eine islamische Feministin, die aber durchaus auch ein konservatives Familienbild hat, wie auch immer. Und ich hatte diese Meldung gelesen. Ne? Tunis hat die erste Frau als Bürgermeisterin, was ganz klar darauf abgezielt hat, oh, guck mal, vor allen Dingen muslimisches Land, afrikanisches Land, was eine Frau als Bürgermeisterin hat. Also, dass die einer Frau vertrauen, diese Moslems. Und also so in die Richtung war ja die Überschrift. Und dann habe ich gedacht, ja, schon, ne, denkst du auch so als erstes. Und dann habe ich überlegt, Mainz hatte noch nie eine Frau als Bürgermeisterin. Berlin hat auch noch nie eine Frau als Bürgermeisterin gehabt, meines Wissens. Ich bin die Liste mal durchgegangen. Da ist nichts. Mainz hat Oberbürgermeister erst seit 1800, vorher waren das dann andere Leute, aber trotzdem. Da sind alle möglichen Männer dabei. Mittlerweile haben wir sogar einen schwulen Bürgermeister, was Berlin ja auch schon gehabt hat. Aber eine Frau
immerhin
hatten wir noch nie als Bürgermeister. Und da habe ich gedacht, ne, die tun so, als wäre das so was Besonderes. Also ist es ja auch. Natürlich ist es das. Und ich verstehe auch die Idee dahinter, aber da habe ich gedacht, umgekehrt, nee, wir hatten zum Beispiel auch noch keine Frau als Bürgermeister. Als Bürgermeisterin.
Ach, ja. Frau als Bürgermeister, also nach ihrer Geschlechts-OP darf sie sich so vorstellen. Geschlechtsumwandlungs-OP. Ja, ich glaube halt auch einfach, Frauen haben keinen Bock auf so scheiß Jobs, wo man immer nur an die Zielscheibe gepinnt wird von Unzufriedenheit. Wenn was nicht läuft, ist man sofort derjenige, der das wohl verzapft haben muss.
Ja,
man muss
halt
sich einschleimen bei deinen Parteimitgliedern, bei den Journalisten, bei den Wählern, bei irgendwelchen Leuten, die dir Geld geben. Also, ne.
Was mich am meisten halt stört, gerade bei Politikerinnen, ist dieser Doppelstandard. Der wird sich über das Aussehen von Merkel lustig gemacht oder wie sie die Hände hält oder was sie für Hosenanzüge trägt oder was für eine Frisur sie hat oder dass sie Falten hat. Und nicht nur bei Merkel, auch bei anderen, bei Clinton war das auch so und auch bei sonstigen halt Bei Politikerinnen spielt immer das Aussehen mit einer Rolle. Immer.
Oder weißt du noch, als sie mal in einem Ballkleid steckte?
Scheißegal, Männer können Urwald als Augenbrauen haben wie der Weigel oder können sonstig aussehen wie sonst irgendwas, ne, und stecken eh nur alle in dem gleichen Anzug. Aber das interessiert niemand. Das hat nichts damit zu tun. Weil sie sind ja Männer. Während bei Frauen halt das Aussehen wichtiger ist, als ob sie Kompetenz hat. Mir ist es doch egal. Man kann sich über Merkel aufregen. Gibt's genug Gründe für. Was sie anzieht, wie sie aussieht, was für eine Frisur hat, ist kein Grund dafür. Das finde ich halt so albern. Es ist mir doch egal, wie die aussehen. Mir kommt die Politik ist wichtig, was dabei rumkommt. Von mir aus kann die in Jeanslatzhose rumlaufen. Wenn sie dafür vernünftige Politik macht, dann ist mir das total egal.
Interessant. Vor ein paar Jahren war sie in einem Ballkleid unterwegs. Weißt du noch, so ein türkises Ballkleid?
Ja, wo
sie, ein Treffen mit Barack Obama oder so. Mit einem Ausschnitt. Und alle so, oh, sie hat Brüste? Oh Gott, oh Gott. Und da dachte ich mir auch so, ja, was soll sie denn machen? Sie kann ja auch mal was anderes als einen Hosenanzug anziehen.
War bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth, da ist sie doch jedes
oder
Jahr.
Oder so.
Ja.
Ja, oder, ja.
Ja, genau, ja, das ist so, wo sie dann ein bisschen hübscher hergemacht war als sonst und dann ist es auch wie verrückt dann.
Naja. Lächerlich. Das ist halt so wie, Politiker XY hat sich mal die Zeit genommen, die Haare auch zu kämmen. Er hat einen Kamm.
Ja, auf jeden Fall fand ich das halt nur lustig, wie auch mein erster Gedanke war, oh, eine Frau als Bürgermeisterin in Tunis, ne? Das ist ja doch schon eine Rarität und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, Moment, in Mainz wäre sie jetzt eine noch größere Rarität.
Ach.
Ja, naja. Aber das nur so nebenbei, ist mir nur so eingefallen.
Lass uns über Raritäten in der Heimat sprechen. Damit meine ich jetzt gar nicht weibliche Bürgermeister, sondern authentisch asiatisches Essen. Denn ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber es gibt jede Menge China-Buffet-Restaurants und das, was sie servieren, ist halt irgendwie auch nur so semi-lecker. Konserven-Ananas in Süß-Sauer-Soße. Ja. Mit dort frittierten Geflügel. Ja, ich war am vergangenen Wochenende in Thai Park in Berlin und würde da gerne ein bisschen was zu erzählen. Der Thai Park heißt eigentlich Preußenpark, ironischerweise, aber scheinbar wurde er annektiert und wenn man von diesem Park spricht in, sagen wir mal im Westteil Charlottenburg, der Wilmersdorf. Stadt Wilmersdorf, ja, spricht man vom Thai Park. Und der Thai Park findet von April bis November am Wochenende statt, bei gutem Wetter. Und das ist ein ursprünglich eher privates Treffen von asiatischen, hauptsächlich vietnamesischen Einwanderern in Berlin, wo sie sich eben bei gutem Wetter getroffen haben, zusammen draußen gekocht. Und mit der Zeit haben die Deutschen sich angefangen dafür zu interessieren, was sie denn da so für Essen produzieren, haben angefangen, ihnen das abzukaufen für ein paar Euro, um mal außerhalb der Restaurants was richtig Authentisches zu haben, das, was sie halt selber essen und nicht nur irgendwie den Deutschen vorsetzen. Und clevere Geschäftsmänner, wie sie sind, haben sich gedacht, Moment, da können wir doch was draus machen. Und da ist quasi der Thai Park draus entstanden. Jetzt sieht man da einen ganzen Haufen von bunten Schirmen in dem Bereich, wo die Grillwiese ausgeschildert ist. Und darunter sitzen dann die hauptsächlich weiblichen, ja, Köche, die aus jede Menge vorbereiteten Boxen irgendwie geschnippeltes Gemüse rausholen und frisch vor den Augen der Besucher Sachen zusammenbraten. Also wenn man da hinkommt, das riecht auch wirklich nach Garküche, nach Öl, nach Gewürzen, nach gebratenem Fleisch. Das ist sehr schön. Und ich bin am Anfang erstmal rumgelaufen, habe mir alles so angeguckt und war echt überrascht, wie viele es da gibt. Es waren vielleicht 50 kleine Stände. Und wenn ich sage kleine Stände, sind es wirklich nur ein großer Sonnenschirm, Sitzplatz, paar Campingkocher und vorne behelfsmäßig aufgestapelt irgendwelche Kisten als Verkaufstresen. Es gibt von frittierten Fisch über gebratene Nudelgerichte bis hin zu Mango, Sticky Rice, Cocktails und Sommerrollen. So ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Wir haben uns dann durchprobiert und ich war ziemlich begeistert. Also, ja. Alles sehr, sehr frisch und auch authentisch zubereitet. Das Einzige ist, die sind ja da jetzt hygienisch nicht aufgestellt wie in einem Restaurant. Das heißt, fließend Wasser ist Fehlanzeige. Sie haben alles vorbereitet, müssen es ungekühlt lagern. Das heißt, mir war irgendwie lieber das zu essen, was sie da auch direkt vor den Augen der Besucher zusammenbraten und nicht präsentier, ja, fertig, verzehrfertig präsentierten. Ne? Und die Strategie hat funktioniert. Kein Durchfall. Ja. Es ist so ein bisschen Gefühl wie auf einem asiatischen Markt, glaube ich. Und das fand ich sehr, sehr schön. Preislich alles günstig gewesen. Die Hauptgerichte waren so um die 5 Euro. Kleinere Häppchen wie irgendwelche gebratenen Klöße, wie irgendwelche süße Klebereispäckchen waren alle so 1-2 Euro. Wenn man also in Berlin ist, an einem Wochenende von April bis November, da würde ich ganz dringend empfehlen, mal den Thai Park zu besuchen. Das Ganze geht um 11 los und ich würde auch empfehlen, früh zu kommen, denn das, was sie mitbringen, das wird halt so lange gekocht, bis es weg ist. Ne? Das heißt, wir waren um 12 da, mit relativ großer Auswahl noch und sind bis um 3 geblieben und da haben einige schon wieder abgebaut, weil sie einfach alles verkauft hatten. Ja, offizielles Ende ist dann ungefähr 22 Uhr. Jo. Ach ja, und was noch so meine Tipps sind, eigenes Besteck mitbringen. Denn Metallbesteck ist einfach angenehmer und die ganzen Plastikgabeln und Löffel sind nicht nur blöd für die Umwelt, es isst sich damit, finde ich auch einfach nicht so schön. Dann haben wir uns Boxen mitgebracht, um alles, was man so nicht schafft oder alles, was man auch für später haben will, sich einpacken zu lassen. Das war echt eine gute Idee. Dann sind so Feuchttücher für die Hände, wie in all diesen ganzen Straßen-Food-Sachen, eine großartige Idee, um sich mal die Hände ein bisschen abzuwischen zwischendurch. Und was noch irgendwie das A und O ist, Bargeld. Kartenzahlung läuft da nicht. Ich habe mich auch gefragt, ob das überhaupt offiziell als Gewerbe angemeldet ist. Ich zweifle, ja. Aber Bargeld muss es sein. Und dann am besten so, dass man alles auch nicht sich rausgeben lassen muss. Denn den Fuffi wird man da tendenziell nicht so einfach los. Ja. Wäre das was für dich oder bist du nicht so experimentierfreudig?
Ich wäre experimentierfreudig. Ich hätte großes Interesse, mal authentischeres asiatisches Essen zu essen. Wobei das ist ja auch nur der Witz. Ne? Ich meine, das ist ein riesengroßer Kontinent und bei uns ist dann das der Asia-Imbiss. Und es ist ja wie, wenn du in ein bayerisches Lokal gehst, kriegst Semmelknödel serviert und es das heißt dann europäisches Lokal, ne? Oder europäisches Essen. Halt. Ja. Von daher fände ich das wirklich mehr interessant, auch gerade weil dieses asiatische Essen, unser asiatisches Essen, ja extrem halt auf den deutschen Geschmack eingestimmt ist, ne? Und die dann auch alle gleich sind oder sehr ähnlich. Du bekommst ja bei allen fast dasselbe, wenn du in irgend so ein Asia-Imbiss oder sowas gehst.
Ja. Es ist auch mal so lustig zu sehen, wenn Amerikaner irgendwie im Aldi sind und dann sind da German Weeks, was sie dann essen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir letztens drüber gesprochen haben, irgendwas erzählt. Es waren dann so Müsli-Riegel mit Salzbrezeln drin, ist natürlich ganz typisch deutsch. Oder irgendwie so Bierkäse, also in biermarinierter Käse, wo ich so denke, wow, also das kommt aus einem Teil von Deutschland. Den kenne ich nicht.
Und, ja, und dann halt die schönsten Klischees zusammengemischt.
Und dann gibt es halt auch so German Chocolate Cake. Hast du davon schon mal gehört? Und alle so, oh ja, in Deutschland, da muss ganz viel Chocolate Cake geben. Aber eigentlich ist es nur ein Schokoladenkeks, der vor allem in Amerika populär ist und den jemand namens Hermann oder so oder französisch ausgesprochen, man weiß es nicht, erfunden hat.
Ja. Ach. Naja. Kommen wir zu was anderem. Ich habe kürzlich ein Video gesehen über Hermann Göring. Hermann Göring ist ein Begriff?
Ja. Okay. Na, es geht um die Zeit des Zweiten Weltkrieges.
Ja.
No?
Hermann Göring, und der höchste Nazi hinter Hitler oder neben Hitler. In der Nazi-Partei sehr erfolgreich war. Später nach dem Krieg festgenommen wurde, Nürnberger Prozess, in Nürnberg der Prozess gemacht wurde und dem Ganzen dann entgangen ist, indem er, ich glaube, Zyankali sich umgebracht hat, wie auch immer. Albert Göring ist dir wahrscheinlich weniger ein Begriff. Mir war er überhaupt kein Begriff. Ich kannte ihn nicht. Albert Göring ist der jüngere Bruder von Hermann Göring.
Und okay.
Jetzt wird's interessant. Ich habe halt ein Video gesehen auf YouTube von YouTube-Kanal, den ich ab und zu ganz gerne gucke, Today I Found Out. Das Video hieß A Tale of Two Brothers, Hitler's Right-Hand Man and the One Who Opposed Him. Und Albert Göring ist dann, ich habe mir dann so ein bisschen die Biografie durchgelesen, interessanter Typ gewesen. Also, wie gesagt, war der jüngere Bruder von Hermann und die sind ja ziemlich gut situiert aufgewachsen. Deren Vater Heinrich Göring war ein deutscher Diplomat, zeitweise unter anderem auf Haiti und so im Einsatz war, sind in einem Landhaus aufgewachsen, der Patenonkel war der ehemalige preußische Stabsarzt, Ritter Hermann von Ebenstein, sehr wohlhabende Familie und so weiter. Im Ersten Weltkrieg war er dann als Nachrichtentechniker an der Westfront. Was genau er da gemacht hat, weiß man nicht mehr, ist nicht mehr nachvollziehbar, aber er ist dort auch unter anderem verletzt worden. Und dann kam der Aufstieg der Nazis. Und also er hat, Ingenieur oder so, Maschinenbauingenieur. Dann kamen die Nazis und sein Bruder ist ja auf der Karriereleiter ziemlich weit nach oben gekommen. Und er hat im Prinzip das Gegenteil gemacht. Er hat die Nazis absolut verachtet, deren Art und Weise und ihre Brutalität. Er ist nicht in die NSDAP eingetreten. Er hat aus Protest gegen die Nazis die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen, also quasi den umgekehrten Weg von Hitler genommen. Dummerweise wurde kurz darauf, dann kam der Anschluss Österreichs. Ne?
Das war wohl nix.
Dann gibt es Berichte über verschiedene Vorfälle, zum Beispiel März 38, da wurden Juden von SS-Offizieren öffentlich gedemütigt in Wien und misshandelt und es gab dann eine Gruppe, die wurde von SS-Leuten gezwungen, auf allen Vieren die Straße zu schrubben. Und während Leute drum gestanden haben und sie beschimpft haben und so weiter. Und Göring hat das gesehen und ist mit auf die Knie gegangen und hat mit denen zusammengeschrubbt. Wow. Woraufhin er festgenommen wurde und als sie dann seinen Namen gehört haben, haben die Offiziere dann das Ganze gelassen. Sind wieder abgezogen, haben die Gruppe von den Juden in Ruhe gelassen. Dann gab es einen anderen Fall, wo eine ältere Jüdin auch von einer Gruppe von Leuten beschimpft wurde, bespuckt wurde und schlecht behandelt wurde. Und er hat es dann mitbekommen und hat sich dann quasi schützend vor sie gestellt und da rausgenommen. Auch da wurde er festgenommen, auch da hat ihm sein Name dann rausgeholfen.
Das fand er bestimmt kacke. Also wenn sein Bruder eben so hoch war in dem, was er so verachtet hat und ihn dann doch genau das gerettet hat. Ah, ist ja furchtbar.
Aber er hat das noch weiter ausgenutzt. Also er wusste das halt schon zu nutzen. Jetzt nicht nur, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Er hat diesen Einfluss oder den Einfluss seinen Namen zum Beispiel. Er hatte einen Chef, er hat gearbeitet bei Tobi Sascha Filmindustrie und hat da einen jüdischen Chef gehabt, der wurde verhaftet und da hat er dann auch seinen Einfluss, seinen Namen benutzt, um ihn aus der Haft zu bekommen. Und er hat ihm dann auch geholfen, aus Deutschland zu fliehen. Er hat das auch, so wird berichtet, vielen anderen politisch Verfolgten geholfen. Auch nicht nur politisch verfolgt, auch jüdischen Mitbürgern, die verfolgt wurden, hat er quasi so ein Fluchtapparat mitgeholfen zu installieren, um denen zu helfen, aus Deutschland zu fliehen. Er ist ein Exportchef geworden bei den Skoda-Werken in Pilsen. Und hat dadurch, durch seinen Einfluss und seinen Kontakt zum Regime, diverse Mitglieder der Belegschaft dann auch geschützt. Die waren zum Teil aktiv verbunden mit dem tschechischen Widerstand. Er hat dann kleinere Sabotageakte von denen geschützt und unterstützt. Er hat geholfen, dass Dissidenten fliehen können, indem er die Unterschrift seines Bruders gefälscht hat. Und sein Bruder hat ihn auch da dann mehrmals quasi aus der Patrouille rausholen müssen, wo der dann aufgeflogen ist oder festgenommen werden sollte. Er hat auch durch seinen Namen, wie das ja damals leider üblich war, er hat LKWs genommen, ist in Konzentrationslager gefahren und hat gesagt, guten Tag, mein Name ist Göring, ich brauche Zwangsarbeiter.
Wow.
Und normalerweise hättest du dann natürlich Befehle oder sonst irgendwas aus Berlin oder von den Nazis halt haben müssen. Aber durch seinen Namen und weil er der Bruder von Hermann Göring war, hat er dann halt auch die jüdischen Arbeiter bekommen. Er hat dann seine LKWs vollgemacht, ist mit denen gefahren, weggefahren in abgelegene Gebiete und hat denen dann da die Flucht ermöglicht.
Dann ist er im Steuer eingeschlafen und huch, weg waren sie.
Ja, so das ungefähr. Es ging dann allerdings so weit, dass Hitler irgendwann wohl die Hutschnur dann geplatzt ist oder er hat es irgendwie mitbekommen und er war dann quasi auf der Abschussliste der Nazis. Also da hat ihm dann auch nicht mehr sein Name geholfen. Er hat es aber geschafft, hinter die Front dann quasi zu fliehen, hat sich beim amerikanischen Counterintelligence Corps, das war die Spionageabwehr von denen, gemeldet und wurde direkt verhaftet. Weil er Göring heißt. Ist in das Verhörzentrum gekommen, dasselbe Center, dasselbe, ja, Interrogation Center, in dieselbe Zelle, wo auch später sein Bruder gekommen ist. Wie sein Bruder ist er zu den Nürnberger Prozessen gekommen, wurde dort verhört und hat denen dann halt erzählt, dass er Widerstand geleistet hat, dass er Juden zur Flucht verholfen hat, dass er sich für die eingesetzt hat. Problem war sein Name. Wir haben halt gedacht, der Bruder von jemand wie Göring. So eine bescheuerte Story haben wir ja noch nie gehört. So eine dreiste Story.
Ja.
Das stimmt nicht. Das kann nicht sein. Und er war dann längere Zeit in Haft. Durch Zufall war der Onkel eines der Offiziere der Amis, die ihn verhört haben, einer der Juden, dem er zur Flucht verholfen hatte.
Oh, ey, das sind ja Geschichten, wie im Disney-Film.
Der hat dann, ja, das ist schon extrem abgedreht, und der hat dann seinem Neffen quasi gesagt, ja, das stimmt, woraufhin derjenige dann noch mehr Leute ausfindig gemacht haben, die sich alle dann für ihn eingesetzt haben. Demzufolge wurde er dann quasi entlastet, wurde da entlassen. Wurde aber von den amerikanischen Behörden an die Tschechoslowakei ausgeliefert, wo man ihn dann wegen möglichen Kriegsverbrechens während seiner Arbeit bei Skoda den Prozess machen wollte. Und naja, auch sein Name, ne? Göring war halt jetzt nicht der Beste mehr. Und auch da waren viele, also auch da wurde ihm der Prozess gemacht und da wurde dann 1947 freigesprochen, nachdem viele seiner ehemaligen Arbeitskollegen, Angestellten bei Skoda als Zeugen zu seinen Gunsten ausgesagt haben. Und außerdem ist dann auch seine Gestapo-Akte bekannt geworden, wo halt auch drin geführt war, wie oft er halt verhaftet wurde und so. Und dann zwar wieder freigelassen wurde, aber warum er auch verhaftet wurde und so. Ja. Dennoch war das nicht alles so glücklich. Seine Ehe ist dann danach auseinandergegangen. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Er hat die Tochter mitgenommen. Er ist dann später auch wieder nach Deutschland gezogen, hat in München gelebt, aber in sehr ärmlichen Verhältnissen. Das Problem war auch hier sein Name. Er wurde halt wegen seinem Familiennamen gemieden. Unterstützt wurde er. Auch das ist dann irgendwie ja wieder schön halt von Überlebenden des NSDAP-Regimes, denen er geholfen hat. Er hat so als Autor, als Übersetzer gearbeitet, aber jetzt den Luxus, den er in seiner Jugend oder so hatte, ne, in den Wohnungen von einem Ritter und was weiß ich alles, das war dann schon weit entfernt. Er ist ja 1966 gestorben an der Folge von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und seine Aktivitäten, was er im Zweiten Weltkrieg halt, oder in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gemacht hat, das war halt öffentlich nie bekannt. Zeichen auch davon, ich hatte noch nie von ihm gehört. Und von Göring selbst hat man ja durchaus gehört.
Ja, die Geschichtslehrer sprechen halt auch nur über die großen Bösewichte.
Und um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu dem Thema, was wir vorher hatten mit asiatischem Essen. Mein Opa war Ingenieur, war dann Geschäftsmann bei diversen Firmen und hat relativ kurz nach dem Krieg, einigermaßen kurz, seinen ersten Auslandstrip gehabt in die Niederlande und hat da das erste Mal in seinem Leben asiatisch gegessen in einem China-Restaurant und war dort sehr irritiert, dass dort Nazi Göring auf der Speisekarte stand. Ja. Und um auch diesen Bogen noch weiter zu spannen, mein Opa war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs für eine gewisse Zeit im Wachbataillon Hermann Göring. Wo er mir auch früher von erzählt hat. Also er war dann eingeteilt, wir mussten er hat quasi Leibwache dann von Hermann Göring, mussten da in den Privaträumen und so auch Wache ziehen und mussten das aber in Pantoffeln machen.
Damit es leise ist.
Ja, weil Frau Göring zu sehr von den Stiefeln genervt war, wenn die vorbeimarschiert sind, wenn sie nachts Wache hatten.
Ja, Pantoffelwache. Das ist ja eine coole Geschichte. Das sind so Details, die kennt man halt nur von Zeitzeugen.
Aber er war jetzt da nicht sonderlich lang, weil irgendjemand aus seiner Einheit da wohl sich bedient hatte in der Wohnung oder möglicherweise sich bedient hatte an irgendwas, was da war und dann wurde die komplette Einheit strafversetzt.
Keine Pantoffeln mehr zur Arbeit.
Nee.
Danke für die schöne Geschichte, Spritti.
Wie gesagt, ich habe das nur gehört. Ich verlinke auch mal das YouTube-Video halt. Ich fand die Geschichte einfach tierisch interessant. Auch gerade dieser Widersatz von Obernazi gegen Widerstandskämpfer in seinen Möglichkeiten. Und er ist ja durchaus Risiko gegangen. Also ich meine, wenn er den Namen nicht gehabt hätte, hätte er den Krieg mit Sicherheit nicht überlebt. Dann wäre der nicht mehr aus dem Knast rausgekommen. Dann wäre er wahrscheinlich irgendwo in einem KZ gelandet. Also da hat ihm dann sein Name auch gerettet. Das hat er mit Sicherheit auch gewusst, aber er hat es auch voll ausgenutzt. Und auch diese Story, wie ihm zum einen sein Name geholfen hat in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, um gegen die Nazis zu kämpfen, wurde dann später zum Problem für ihn oder zum Verhängnis quasi. Das ist, ich finde total faszinierend, die Geschichte. Ja. So viel dazu.
Wilde Geschichten hast du da mal wieder auf Lager, Spritty.
Genau.
Ich habe jetzt eine wilde Dokumentation, über die ich reden will.
Aber gerne doch.
Und die heißt Weiter Mania. Hat nichts mit Nazis zu tun, aber dafür mit Ernährung und Mythen darüber. Und was ist eigentlich gesund und wie viel Vitamine brauchen wir und was sind denn eigentlich Vitamine? Also kurz vorneweg eine kleine Anekdote aus dem Lateinunterricht. Ich habe mir das Wort Vitare, meiden, ja immer mit Vitaminen gemerkt. Also von wegen, Männer haben Angst vor Gemüse. Vitare, meiden. Aber daher kommt der Begriff gar nicht. Es war einfach nur so eine dumme Eselsbrücke. Ja, der Film Weiter Mania ist eine anderthalbstündige Dokumentation, die am 3. August in den USA rausgekommen ist. Und es geht halt um die Industrie der Nahrungsergänzungsmittel, vor allem Vitamintabletten. Und es spannt nebenher noch so ein bisschen die Geschichte zur Entdeckung von Vitaminen, dass wir erst seit ungefähr 100 Jahren wissen, dass es da noch was Zusätzliches gibt, außer Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen. Erzählt die Geschichte von, ganz klassisch, den Seemännern, die auf offenem Meer unterwegs waren für Monate und alles, was sie hatten, war ein bisschen Bier, gepökeltes Fleisch und Brot und plötzlich fingen ihnen an, die Zähne auszufallen, das Zahnfleisch anzuschwellen, Muskelschmerzen und sie hatten Skorbut und niemand wusste warum. Und heutzutage denken wir uns nach Vitamin C-Mangel, aber damals wusste man eben gar nicht, dass es Vitamin C gibt. Und inzwischen sind wir an dem Punkt, dass ganz viele irgendwelche Vitamine nehmen, weil sie denken, das hat große Effekte auf ihr Wohlbefinden, ohne dass auch nur irgendwer ihnen das verschrieben hätte oder sie einen Grund nennen können, warum sie es nehmen. Und der Direktor quasi, der sich das Ganze ausgedacht hat und auch mit am Drehbuch geschrieben hat, ist Derek Müller. Das ist ein Regisseur? Physiker. Ich glaube nicht, dass er für die filmtechnischen Aufnahmen so verantwortlich war.
Du hast Direktor gesagt, ich habe Director, habe ich gedacht, du meinst einen Regisseur. Aber
der inhaltlich Verantwortliche und Initiator des Ganzen ist ein Physiker, der sogar einen Doktor in Physik hat und bekannt ist vom YouTube-Kanal Veritasium. Da geht es um wissenschaftliche Effekte und so weiter. Und ich habe schon vor ein paar Monaten, da ich diesen Kanal abonniert habe, von ihm gehört, dass der Film rauskommt, war er sehr, sehr neugierig. So von wegen, oh Gott, noch ein Film mehr, der uns sagt, nehmt Vitamine. Aber ich war positiv überrascht. Der Film geht da zwar auf sehr populistischer Ebene ran, also so ist es für jeden gedacht. Und trotzdem ist es objektiv. Erklärt erstmal, wie wurden Vitamine entdeckt? Was sind Vitamine? Welche gibt es? Stellt das so sehr anschaulich dar, von wegen welches Gemüse, welches Vitamin. Teilweise wird es mir da zu sehr Disney. Also da fangen die Gemüse an zu singen und es hüpfen kleine animierte Tierchen durchs Bild, wo ich mir so denke, na, ob das jetzt hätte sein müssen. Aber der Effekt ist, dass man sich halt wirklich merkt, Vitamin K, grünes Blattgemüse und das, was sie so rüberbringen wollen. Das klappt alles ganz gut. Und im Anschluss dieser ganzen Introduktion begibt er sich auf einen Markt oder eine Messe für Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist alles sehr, sehr spannend, was es da für wilde Angebote gibt. Und er erzählt auch, dass es alles nicht reglementiert ist und wird so ein bisschen diskutiert, was braucht man nicht. Und jetzt zu dem, was mich wirklich irgendwie geschockt hat. Er hat diverse Fälle von, wie man so sagt, hyperkalorischer Malnutrition vorgestellt. Kannst du dir irgendwas unter diesem Begriff, weiß ich nicht, hast du da ein Bild vor Augen? Hyperkalorische Malnutrition?
Zu viel okay. Kalorien, dadurch schlecht ernährt.
Ne? Richtig. Also weil es gibt Leute,
Sachen sind, wie man ist.
So ungefähr. Es gibt Leute, die sind adipös und sie sind trotzdem mangelernährt, weil
Sie essen.
Also nur Burger essen, aber keine, aber nicht, aber die Tomaten vorher runternehmen, deswegen keine Vitamine essen.
Naja, wenn es denn Burger wären. Also er hat so einen Fall gezeigt von einem amerikanischen Mann, weiß ich nicht, 50, Mitte 50, 60, wohnte alleine und Kochen war nicht so sein Ding. Und alles, was er gegessen hat, ist Toast mit so einem American Cheese, also Analogkäse quasi. Und er hat nur das gegessen. Sich gewundert, warum hat er Zahnausfall und so Muskel- und Gelenkschmerzen. Und er war ganz schwach und konnte das Haus nicht verlassen. Und es wurde tatsächlich bei ihm Skorbut diagnostiziert. Weißt du, das ist so eine Krankheit, die kriegt man nicht. Da reicht's, wenn du den Ketchup auf deinen Burger machst. Da sind Tomaten dran. Das reicht schon, um deine Tagesdosis ja irgendwie so weit zu decken, dass du nicht Skorbut kriegst. Aber
Skorbut kenne ich von einem Hörspiel, was ich als Kind ganz oft gehört ja. habe, weil meine Oma es mir geschenkt hat. Und da war auf der einen Seite der rote Korsar und auf der Rückseite der Kassette war Meuterei auf der Bounty. Und da ging es auch darum, dass sie Probleme mit Skorbut hatten, beziehungsweise was sie getan haben, um Skorbut zu vermeiden.
Genau. Und diese Vitaminmangelkrankheit gab es ja seit Ewigkeiten nicht mehr. Also frisches Obst und Gemüse ist so verfügbar eigentlich, dass das nicht mehr auftritt. Und wir haben so ein bisschen gezeigt, wie er da von Arzt zu Arzt gewandert ist und niemand weiß, warum er plötzlich Wundheilungsstörungen und Zahnfleischbluten hat. Und weil Skorbut ist einfach so abwegig, da testet keiner drauf, ne? Pest kommt jetzt auch so langsam wieder mehr ins Gedächtnis, aber eigentlich denkt man da nicht dran. Und ich fand das sehr, sehr schön, wie er so gezeigt hat, die sich für Ernährung interessierende Bevölkerung, die sich zuschaufelt mit irgendwelchen Vitaminpräparaten, damit teilweise auch vergiftet. Und gleichzeitig diese Leute, die einfach so ja voller guter Hoffnung in den Tag hinein sich ernähren oder auch einfach nur so ernähren, dass sie nicht verhungern und dabei völlig mangelernährt sind. Ja, und das Fazit des Films, ich spoiler mal, es ist eine Dokumentation, die ist trotzdem sehr sehenswert, ist, dass man bei einer ausgewogenen Ernährung keine Supplemente braucht. Also wenn man eben Obst, Gemüse isst und da muss man jetzt nicht den ganzen Tag irgendwelche roh veganen Smoothies in sich hineinschütten, dann ist man nicht mangelernährt. Man kann sich leicht mit zu vielen Kalorien ernähren in dieser Gesellschaft mit einem Überangebot von Nahrungsmitteln, aber Mangelernährung, das ist eigentlich nicht möglich so richtig. Das, was er an Supplementen noch am ehesten empfiehlt, und das ist auch so das, was mit ja, der Lehrmeinung im Medizinstudium, aber auch dem, was ich so nach eigener Lektüre für mich mache, übereinstimmt, ist Vitamin D-Substitution, wenn man auf der Nordhalbkugel lebt, beziehungsweise Südhalbkugel und dann im Winter jeweils. Weil durch zu wenig Sonneneinstrahlung das Vitamin D eben nicht gebildet werden kann. Und das aber wichtig ist für den Hormonhaushalt, für den Kalziumhaushalt und ja, durch die Nahrung eben nicht ausreichend aufgenommen wird. So, das muss immer aktiviert werden durch Sonnenlicht oder man müsste wieder anfangen, Lebertran zu nehmen. Und das ist, glaube ich, auch nicht so die Sache, die man jetzt möchte. Ja, Spritti, ja. Nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine? Ja. Vitamin B12, ne? Aber das hat ja auch einen Grund.
Ne, Vitamin B12 muss ich nicht nehmen, aber ich nehme Magnesium, Calcium und Multivitamine, aber das hat halt auch alles den Grund, dass mein Körper das nicht mehr so aufnehmen kann, wie es eigentlich sollte und ich das deswegen nehmen muss.
Na gut. Aber das ist auch bei dir nochmal ein anderer Fall. Jemand, der aber quasi unbehandelt ist und sich normal ernährt. Auch normal ist auch so ein scheiß Wort. sich selbstständig ernährt. Und zwar nicht parenteral, sondern oral. Also durch den Mund selber essen. Nichts Magensonde. Dessen Nährstoffspiegel ist völlig gedeckt. wenn er einfach mal dran denkt, ein bisschen Obst und Gemüse zu essen und nicht immer nur Toast mit irgendwelchen billigen amerikanischen Käse. Gut. Und schön fand ich auch eben das Plädoyer an eine ausgewogene Ernährung, wo man nicht nur auf verarbeitete Lebensmittel zurückgreift. Auch wenn das wahrscheinlich noch eine Weile Utopie bleiben wird, bis die Menschen erkennen, wie wichtig das ist. Aber ich finde es gut, dass es diese Doku gibt. Falls ihr euch für dieses Thema interessiert und Langeweile habt, würde ich sie euch empfehlen. Bis jetzt gibt es die nur auf Englisch. Ich habe die in der Preview gesehen in Berlin. Ich weiß gar nicht, wann sie auf Deutsch erscheint. Kann ich jetzt spontan auch nicht sagen, aber ja. Ist eine Empfehlung. Gut. Wird wahrscheinlich Ende des Jahres in Deutschland. Ah, die kommt auf Arte, glaube ich, sogar im September. Dann ist sie auch in der Mediathek erhältlich. Ja. Gut.
Dann wollte ich relativ kurz reden, weil ich habe schon mal vor längeren Folgen, vor vielen Folgen, über Brandon Sanderson, The Reckoners oder Die Rächer gesprochen, beziehungsweise Steelheart. Steelheart ist der erste Band der Reihe Die Rächer von Brandon Sanderson. Brandon Sanderson ist ja ein Autor, den ich ziemlich gerne mag. Und ich habe ja kürzlich erzählt, dass ich dieses Audible-Test-Abo einfach mal ausprobiere, weil ich gemerkt habe, ich habe eigentlich immer Zeit auf dem Weg zur Arbeit und zurück und in der Mittagspause auf einem kurzen Spaziergang, um immer so ein bisschen was zu hören. Und dann habe ich gedacht, ach, das könnte ich eigentlich mal Hörbücher wieder hören, weil zum Lesen so komme ich eigentlich viel zu selten. Und dann habe ich mir das ausgesucht. Steelheart hatte ich schon gelesen oder gehört, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube gehört, und auch vorgestellt. Ist aber schon ein bisschen länger her und ich konnte mich auch nicht mehr so ganz dran erinnern. Und in der Zwischenzeit, oder nachdem ich es damals gelesen habe, sind auch noch zwei weitere Bände rausgekommen. Das ist eine Trilogie, die jetzt auch abgeschlossen ist. Und die habe ich jetzt alle hintereinander weggehört. Auf Deutsch, relativ gut gelesen von Oliver Bierstedt. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist ganz angenehm, auf Deutsch zu hören. Funktioniert. Ein paar Sachen sind ein bisschen komisch. Da würde ich gerne nochmal hören, wie das im englischen Original ist, weil die benutzen zum Beispiel als Beleidigung oder Slang-Ausdruck Schlunz. Du Schlunz.
Du Schlunz?
Ja, da wüsste ich gerne, wie das auf Englisch ist. Oder weil unser Hauptcharakter am Anfang verarscht wird und sich hinknien muss, wird er dann von einem anderen Charakter die ganze Zeit nur Kniescheibe genannt. Hey, Kniescheibe. Da müsste ich auch sagen. Auf Deutsch klingt das irgendwie ein bisschen komisch. Würde mich mal interessieren, was das im Original dann ist.
Wie nennt man seinen ärgsten Feind? Schlunz! Ja. Ist eigentlich wie in so einem Kinderbuch, ganz niedlich.
Ja. Sanderson schreibt sonst so ein bisschen so Fantasy-Zeug, was so ein bisschen eher in Richtung Mittelalter-Fantasy, Game of Thrones-mäßig geht, also sowas, was man sich da halt drunter vorstellt. Das hier ist eher eine Science-Fiction-Welt. Die Grundstory ganz kurz. Es gab ein Ereignis auf der Erde. Und es ist so ein roter Stern am Himmel aufgegangen und auf einmal hatten einige Menschen Superkräfte. Unterschiedliche, manche hilfreich, manche nicht so hilfreich. Manche konnten zum Beispiel, hatten einfach nur die Kraft, dass sie in unterschiedlichen Sprachen reden konnten, während andere unsterblich waren. So Sachen halt. Oder fliegen konnten oder so.
Der Klassiker,
fliegen. Wirklich ganz ausgefallene Kräfte, unterschiedlich. Und auch, also es gab halt stärkere, die werden dann Epics genannt. Und unterschiedliche Fähigkeiten und so weiter. Im Unterschied zu Comics oder sowas hatten diese Epics aber den Nachteil, dass sie alle böse waren. Also die Menschen haben natürlich gehofft, da kommen die guten Epics, da kommen die Helden, die uns Menschen beschützen, so wie wir uns halt ne Superman vorstellen ja. Oder so. Bei denen war das nicht der Fall. Die kamen nie, es waren die Bösen, die ja die Regierungen mussten über kurz oder lang aufgeben und es gab dann so Herrschaftsbereiche. Die stärksten Epics haben über irgendeine Region, über Städte regiert. Der Hauptbösewicht des ersten Bandes, Steelheart, konnte alles Mögliche in Metall verwandeln. Deswegen, Chicago war nicht mehr Chicago, war jetzt New Cargo. Er hat da regiert und hat den Großteil von Chicago, die Gebäude, alles in Metall verwandelt. Was Vorteile und Nachteile hatte, wie auch immer. Unsere Hauptperson heißt David. Als das Ganze passiert, ist David 6 Jahre alt. Als David 8 ist, kommt Steelheart gerade neu nach New Cargo und Davids Vater wird umgebracht von Steelheart. Nicht nur Davids Vater, sondern die sind da gerade in der Bank. Alle Menschen, die in der Bank sind, die komplette Bank wird auseinandergenommen und vernichtet, als wäre sie nie da gewesen. Nur David kann fliehen. Danach wird David besessen von diesen Epics. Er lernt alles über sie. Er recherchiert, er kauft Berichte, Zeitungsberichte, Bilder. Er schreibt auf, was ihre Stärken sind und wo die aufgetaucht sind. Er kategorisiert sie. Alles mit dem Ziel, dass er Steelheart töten will. Weil Steelheart ist unbesiegbar oder gilt als unbesiegbar, unsterblich. Aber an diesem Tag in der Bank, als sein Vater gestorben ist, hat er Steelheart bluten sehen. Die Menschen sind so ein bisschen was wie Ameisen für uns. Ne? Die Epics beachten sie nicht, die brauchen sie vielleicht für ein paar Sachen, um Fälligkeitsdienste zu machen, aber die bringen sie auch einfach mal um. Und sie müssen ja auch mit keinen Konsequenzen rechnen. Sie können das machen. Und es gibt eine kleine Gruppe von Widerstandskämpfern, die sogenannten Rächer. Und die sucht David. Die braucht er nämlich, um seinen Plan, den er schon ausgearbeitet hat, umzusetzen, damit Steelheart getötet wird. Und dann schafft es, die Rächer zu finden. Es läuft alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, das erste Kennenlernen. Das ist ein bisschen komplizierter. Diese Rächerzelle, die er da kennenlernt, wird angeführt vom sogenannten Prof, also Professor. Da gibt es noch ein paar andere Leute, illustre Charaktere. Es gibt auch ein Mädchen in seinem Alter ungefähr, Megan, die ihn aber sehr schlecht behandelt. Er verliebt sich trotzdem in sie. Und David ist ein bisschen lustiger Charakter. Der hat so das Problem, dass er nicht sehr gut in Bildern oder Bildsprache reden kann und findet dann immer die absurdesten wenn du so Beispiele oder Metaphern oder sowas nehmen willst, findet er immer die absurdesten Sachen. Das ist wie so ein Running Gag, der sich durch alle drei Bücher zieht. Finde ich sehr amüsant. Naja, David schließt sich diesen Widerstandskämpfern an und über kurz oder lang und dann machen sie Jagd auf diese Epics. Und das ist im Prinzip der erste Band. Im zweiten Band geht es von New Cargo nach Babylar. Babylar hieß früher mal New York. Im dritten Band geht es nach Atlanta. Atlanta heißt jetzt, ich weiß gar nicht, Nutifia oder irgendwie sowas.
Meine Güte, die haben auch wirklich alles umbenannt.
Ja, wir lernen unterschiedliche Epics kennen und so weiter. Dieser Stern, der am Anfang auftaucht, der wahrscheinlich den Epics ihre Kräfte gegeben hat, heißt Calamity, deswegen auch der dritte Band Calamity. Ich möchte da nicht so viel drüber verraten, weil wenn ich jetzt erzählen würde, was in Buch 2 oder 3 passiert, würde ich Dinge halt spoilern müssen und das will ich nicht. Ich fand's so ganz nett, es ist mit Sicherheit nicht Sandersons bestes Werk, aber ich fand's mal abwechselnd zu seinen sonstigen Welten, in die er schreibt. Hundertprozentig hat's mich nicht überzeugt. Also ich habe es gelesen und es wird auch einigermaßen rund abgeschlossen. Es wird ein bisschen zu ausgefallen. Also Steelheart, den ersten Band, würde ich 8 von 10 Bananen geben. Firefight noch 7 von 10, das ist der zweite Band. Der dritte Band, Calamity, 6 von 10. Der ist halt so, ja, ich lese es jetzt noch, ich will wissen, wie es ausgeht und sowas, aber ihr übertreibt jetzt doch ein bisschen. Vielleicht lag es auch dran, dass ich alle drei direkt hintereinander
weggeatmet.
Vielleicht, wenn du da ein paar Monate Pause dazwischen hast, ist es okay, wieder in die Welt zu kommen. Aber ich finde, und das ist das Problem bei so vielen Bänden, oder ist es ja nicht mal ein Problem, aber je mehr du schreibst, je mehr Bände du hast, umso mehr musst du diese Welt ausbauen, umso mehr geht's in Details und sonstige Sachen, die am Anfang noch nicht relevant waren oder die neu entdeckt werden und so. Und da hat mir die Einfachheit vom ersten Band halt so ein bisschen gefallen. Wenn ich überlege, was am dritten Band am Ende alles an Fähigkeiten oder sonstigen Sachen vorhanden war und passiert ist, das hätte ich nicht gebraucht. Das, ich weiß nicht. Da wünsche ich mir echt manchmal, dass so... mir fällt gerade der Buchtitel nicht ein. Da hatte ich auch so einen Sci-Fi-Roman gehabt. Das war aber ein Buch, ein Band und danach war es abgeschlossen, Ende. Und das finde ich manchmal ganz gut. Da hat es gar nicht das Potenzial, um schlechter zu werden, sondern dann ist es zu Ende und ist gut. Und man muss doch nicht aus allem dann mehr Bände machen. Aber naja. Also man kann es lesen, es ist schon eine interessante Welt. Sanderson schafft es ja schon immer so ganz schöne, interessante Welten zu schaffen. Die Charaktere hätte man ein bisschen mehr ausarbeiten können. Er hat hier die Ausrede halt drin, dass diese Rächer untereinander nicht zu viel voneinander wissen sollten, falls sie gefangen werden und gefoltert werden, dass man da, dass sie nicht zu viel verraten können über die anderen. Deswegen fehlt denen alle so ein bisschen die Tiefe, abgesehen von David, was ich ein bisschen schade finde. Da könnte man bestimmt noch mehr machen. Er hat ein paar lustige Sachen. Es gibt einen Charakter, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Cody oder Abraham? Nee, Abraham ist, glaube ich, der französische Kanadier. Cody ist das, glaube ich. Cody ist irgendwie so typischer Typ Südstaaten, Texaner, hat aber angeblich schottische Wurzeln und erzählt immer die absurdesten Geschichten, was total lustig ist. Also die finde ich dann immer sehr amüsant, finde ich einen sehr lustigen Charakter und ja, bringt auch so ein bisschen Humor da rein. Was alles, ne, die ganzen Hightech-Spielzeuge wie die Funkgeräte oder sonst sowas und dann immer die kleinen Trolle im Ohr oder so, die dann so gewisse Sachen machen und sowas. Und er erzählt Sachen aus Schottland, obwohl er halt nie in Schottland war. Und er erzählt Sachen aus Schottland, die aber eigentlich Irland betreffen und so. Und dann heißt das ist, Cody, du erzählst da was zu Irland. Nein, nein, ich bin hier der Schotte und du bist kein Schotte, du bist Texaner und so.
Ja, können wir den für unseren Podcast einstellen?
So als Comic Relief Podcaster. Ja, also wie gesagt, wer Sanderson mag, kann es durchaus hören. Ich hätte mir gewünscht, ein bisschen längerer erster Band und dann alles abgeschlossen, wäre auch ganz gut gewesen. Aber so, naja. Gut, das dazu. Du hast auch noch was gelesen.
Ich habe auch was gelesen, nicht ganz so Comic Relief. Und zwar House of God. Hast du davon schon mal gehört?
Ist das die Serie, die von... Ist das... Ach, House of God ist das... Warte. War das das mit den Ärzten?
Ja.
Wo du schon mal was von erzählt hast, ne?
Aber dann in der Pre-Show, oder?
Es ist mir auf jeden Fall bekannt. Jetzt,
Ich habe es jetzt erst ausgelesen. Ich glaube nicht, dass ich vorher schon was erzählt habe.
Ich finde den Shownotes auch nichts. Aber du hast entweder Pre-Show oder dass du es gerade liest oder irgend sowas hast du mir erzählt. Aber ja.
Okay, gut. House of God ist ein Buch von Samuel Shen, selbst Arzt. Und es wurde veröffentlicht 1978. Und in diesem Buch geht es um eine Gruppe von Interns, das ist quasi Medizinstudenten direkt nach dem Studium, quasi wie bei Scrubs, ne? Im House of God, einem jüdischen Krankenhaus in den USA in den frühen 70ern. Und dort wird so berichtet, was sie erleben, wie sie mit Hoffnungen aus dem Studium kommen und dann konfrontiert werden mit der Realität, mit unglaublichen Arbeitszeiten, mit psychischer Belastung, körperlicher Belastung, mit einer Hierarchie, ein Paralleluniversum namens Krankenhaus, wo sie lernen müssen, eine Rolle einzunehmen. Und das ist natürlich für mich jetzt auch unglaublich spannend gewesen und gleichzeitig unglaublich frustrierend. Sie sind alle sehr, sehr naiv. Die Hauptperson ist Dr. Roy Bash oder Bash, man weiß es nicht, Amerikaner, der an sich ein sehr lebenslustiger Typ ist, hat eine Partnerin, die Psychologin ist und ihn die ganze Zeit über unterstützt und er beobachtet, wie er sich selber verändert, wie andere sich verändern, wie die Residents, also die quasi Assistenzärzte, die schon länger da sind, umgehen mit den ihnen Untergeordneten, wie nach oben gebuckelt und nach unten getreten wird, wie unmenschlich mit den Patienten umgegangen wird und wer selber im Gesundheitssystem vielleicht arbeitet. Es sind so viele Sachen beschrieben, die auch heute top aktuell sind. Das ist ein Buch aus den 70ern und es ist immer noch so. Das war teilweise wirklich deprimierend. Es ist schon ironisch, nein, eigentlich sarkastisch bis zynisch geschrieben zum Teil. Zum Beispiel gibt es eine Patientengruppe, die das lyrische Ich besonders hasst, die Hauptperson, Gomas. Gomas sind alte Leute, die nicht wirklich krank sind, sondern an chronischen Problemen leiden und einfach auch nicht zu retten sind, nicht zu heilen sind und aber dennoch nicht sterben. Und Goma bedeutet go out of my emergency room, so von wegen, dass derjenige wird vom Haus, also vom Heim eingeliefert, aber man kann eh nichts tun, dass es besser wird. Das sind demente, inkontinente Patienten, quasi Pflegeheim. Ja, Einwohner. Und was über die geschrieben wird, ist schon wirklich unmenschlich zum Teil. Es gibt da ja in die Laws of the House of God, so die Regeln von diesem Krankenhaus, wie diese Patienten sterben nicht, Gomas don't die. Und diese Patienten stürzen häufig, Gomas go to ground. Und so weiter. Wo versucht wird, in all diese chaotischen, verwirrenden Sachen eine Ordnung reinzubringen. Wo versucht wird, einem selbst eine Struktur an die Hand zu geben, sich nicht so verloren zu fühlen. Und das hat mich alles sehr an die aktuelle Situation, die ich durchlebe, aber auch so den Standard im Krankenhaus erinnert. Also ich selbst studiere Medizin und bin jetzt so kurz vor Ende des Studiums im Krankenhaus, in einem anderen System letztendlich als die dort in den USA, aber man erlebt ähnlich menschliches Elend. Und wenn ihr mal einen Einblick da rein bekommen wollt, wie es damals war und vielleicht auch heute ist, minus Smartphones so ungefähr. Also wirklich, bis auf die technischen Sachen hat sich da nicht viel verändert, würde ich euch das sehr, sehr empfehlen. Das ist eine Sache, da muss man schon schlucken und denkt sich, oh Gott, was soll man überhaupt in diesem Bereich machen? Aber das Buch zeigt auch ganz schön, wie man damit umgehen lernen kann. Und das Buch ist in sich abgeschlossen. Das muss ja eine Sache sein, die dir sehr gefällt, ne, Spritti. Und ich mochte das Ende sehr. Nach den ersten, ich weiß nicht, 50 Seiten, den ersten und dann auf 50%, war ich einfach sehr, sehr deprimiert mit der ganzen Situation. Und ich finde, der Autor hat ein gutes Ende gefunden. Dieses Buch und vor allem auch diese Charaktere, also der Chefarzt und alle, der Autor nennt sie Slurpers, die ihm quasi so die Füße küssen, nur um selber in der Hierarchiepyramide nach oben zu kommen. Dieses ganze System gibt es auch mit den gleichen Motiven in vielen Fernsehserien. Also zum Beispiel Scrubs ist auch daran orientiert, ne? So die Charaktere, die jungen Ärzte, und dann gibt's den Chefarzt und den Resident, den Dr. Cox und Frustration. Es ist schon ja ein Klassiker aus der Medizinliteratur. Und was auch ein interessantes Motiv war, ist, dass er sehr viele Affären mit Krankenschwestern haben, weil er das Gefühl hat, er kann mit seiner eigentlichen Partnerin überhaupt nicht darüber kommunizieren, wie es ist vor Ort. Also dieses ganze Elend, was für Außenstehende unvorstellbar erscheint, konnte er nicht mit ihr besprechen, weil sie diese Situation gar nicht kennt. Und hat sie dann auch mal mitgenommen auf Station, um zu zeigen, wie elend es ist. Aber es gelang ihm trotzdem nicht, ihr das so rüberzubringen. Und für alle, die vielleicht auch jemanden haben, einen Angehörigen, der im medizinischen Bereich arbeitet, Kann ich mir auch vorstellen, dass es eine gute Lektüre wäre. Vielleicht jetzt nicht unbedingt erheiternd, weil das Lachen ist dann eher Verzweiflung, wenn man es liest, aber schon sehr, sehr beeindruckend. Deshalb würde ich dem Ganzen auch 9 von 10 Bananen geben. Es gibt auch ein Glossar im Buch, habe ich dann aber erst nach Abschluss der Lektüre gemerkt. Ich brauchte das nicht. So von wegen, was bedeuten bestimmte medizinische Begriffe und Abkürzungen. Aber so ganz dringend, um das alles zu verstehen, braucht man es nicht. Nur manche unterschwelligen Witze sind dann leichter nachvollziehbar. Ja, so viel dazu. Zur Leseaffen-Couch. Spritti, bist du noch wach?
Oh ja, sorry, ich habe mich stumm geschaltet.
Und du so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, was ich dann auch wirklich gedacht habe, man wird so teilweise unmenschlich gegenüber Menschen, wenn man gezwungen ist, von allen Seiten das Elend zu ertragen. Also wenn du da die ganze Station voller dementer Menschen hast und der eine schreit Hilfe, Hilfe, Hilfe ganz laut, sodass alle denken, man foltert die Person, geht man dahin und dann sagt sie, ich muss ihnen was geben und man kriegt eine Handvoll Luft in die Hand gedrückt. Ja, danke. Da das ist so halt äußerer Schein und das Erleben. Oder das Schlimmste sind demente Leute, die gut laufen können. Ne? Man denkt sich ja schön, dass sie laufen können, aber nee. Die laufen weg. Es ist alles nicht schön. Und wenn man dann einen dementen Patienten bekommt und es heißt, ja, ist nicht mehr gehfähig und alle atmen erleichternd auf, das ist halt auch irgendwie nicht schön, wenn man so drüber nachdenkt. Und die Buchversion von House of God bietet halt die Essenz von all dem. Ich weiß gar nicht, ob es verfilmt wurde, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Ja.
Ja, gibt es 1984 gibt es einen Film.
Ich habe es übrigens verwechselt mit Hand of God. Ich habe die ganze Zeit an die Rob Perlman Serie gedacht, aber da geht es um Religion und Gott halt. Da denke ich immer als erstes dran. Und dann, das ist Hand of God, glaube ich.
Ja.
Ja. Gut. Wir sind jetzt schon etwas länger. Wollen wir vielleicht hier aufhören oder willst du das letzte Thema noch unterbringen oder wollen wir das nächste Mal machen?
Wir können aufhören. Aufhören, aufhören. Hui, hui, hui. Voll mal wieder hier. Happy Stuff.
Yes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir heute und von mir aus bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.